So, dann machen wir weiter jetzt zu diesem so wichtigen Thema Jüngerschaft. Ich denke, je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr versteht man, das ist, was wir brauchen. Das ist die Lösung für unzuverlässige, instabile Leute in der Gemeinde, die mal auf und mal ab sind und wir wissen nie, können wir mit denen rechnen, kommen die überhaupt, machen die noch mit, schmeißen die morgen ihren Job hin. Und all die verschiedenen Dinge, die man da andauernd in der Praxis erleben muss, das ist die Antwort. Ja? Weil in diesem Prozess der Jüngerschaft werden die Werte geformt, wird der Lebensstil geformt und Menschen kommen aus Unmündigkeit und aus Unfreiheit raus in Freiheit, in Mündigkeit, in Beständigkeit. Sie lernen eben das, was uns das Evangelium verspricht, zu herrschen im Leben. Römer 5, 17. Wenn wir alle Gnade empfangen, die Gabe der Gerechtigkeit, dann herrschen wir im Leben. Wir werden nicht mehr beherrscht, ja, von zwanghaften Gedanken oder Stimmen oder Wünschen oder Gefühlen oder irgendwie solchen Dingen, sondern wir lernen zu herrschen. Das ist die Freiheit, die uns Christus erworben hat und die sollen wir, in die sollen wir hineinkommen. Wenn wir das Wort Gottes studieren, dann sehen wir, dass ganz praktisch die neutestamentliche Gemeinde den Lebensstil der Gläubigen geprägt hat. Die haben nicht Wert gelegt auf Bibelwissen, sondern das Endergebnis musste da sein, ein veränderter Lebensstil. Zum Beispiel sehen wir eine Schriftstelle, dass die älteren Schwestern, die jüngeren Schwestern lehren sollen, wie sie ihre Männer lieben sollen. Ja, ganz praktisch, ja, nicht irgendwie theoretisch oder so. Und das geschieht vor allen Dingen erstmal durch Vorbild. Ja, so, das stelle ich mir nicht so vor, dass das alles nur Klassenunterricht war, nur Teaching von vorne, sondern da wurde die Schwester, die Jüngerin, ist eingeladen, mal zu gucken, ja, wie geht denn das zu Hause und wie benimmt die Frau sich, wenn der gestresste Mann von der Arbeit nach Hause kommt, wie empfängt die den und wie geht die mit dem um und solche ganz praktischen Dinge. Ja? Oder es heißt von den Sklaven, da gibt es Anweisungen von Paulus, Timotheusbrief, ja, das ist 6 Vers 1, ja. Mit welcher Gesinnung, mit welcher Haltung Sklaven arbeiten sollten. Wie viele Gemeinden kennst du, die sich dafür interessieren, was der Chef über die Arbeitsleistung des Gemeindemitglieds zu sagen hat? Das macht man heute nicht. Man stellt auch keine Fragen. Du, hab dich jetzt länger nicht gefragt, wollte mal wieder hören, was sagt dein Chef über deine Arbeitsleistung? Sowas gehört nicht in Gemeinde nach unserem Verständnis. Aber das apostolische Verständnis war eben ganz anders. Und da war das ein Thema. Ja? Und das Ziel war nicht, damit der Sklave irgendwie eine Gehaltserhöhung kriegt. Ja? Oder ein freies Wochenende oder irgendwas. Das Ziel war ganz anders. Damit die Lehre nicht verlästert wird. Und der Name des Herrn, das war das Ziel. So, denen wurde beigebracht, du lebst, um den Ruhm Gottes zu vermehren. Du lebst für Gott, für seine Ehre. Du bist dafür da, ein lebendiger Beweis zu sein, dass das, was Jesus auf Golgatha getan hat, das größte und schönste Geschenk ist, das der Menschheit je gemacht worden ist. Und sie verherrlichen durch ihre Freiheit, durch ihr Leben in Reinheit, in Demut, in Sanftmut, sie verherrlichen Christus mit ihrem Lebensstil. So, das war Lobpreis als Lebensstil. Das war die Mentalität. Und der Eifer der Apostel war, das hervorzubringen in den Gemeinden. Dafür haben die gearbeitet. Nicht für Gemeindewachstum, sondern die Qualität anzuheben und dafür zu sorgen, dass da wirklich etwas passiert, was zur Ehre Gottes ist. Und das geht es. Das war ihr Ziel. Ganz, ganz praktisch. Ja? Mit all den vielen Anweisungen des praktischen Lebens. Nicht zu lügen, nicht zu stehlen und. Ja? Okay. Die Schriftstelle eben war 1. Timotheus 6, 1. Damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. So, das war die praktische Ausführung von diesem Gebet, das Jesus gelehrt hat, was wir das Vaterunser nennen. Und das erste Anliegen nach Anbetung, Gemeinschaft mit dem Vater, geheiligt werde dein Name. Das ist das erste Anliegen, nicht gib uns Geld. Oder sorgt für unsere materiellen Bedürfnisse. Das kommt viel, viel weiter hinten. Erst kommt, geheiligt werde dein Name. Das war die Idee. Das war der ganze Sinn, warum es Gemeinde überhaupt gab nach dem Neuen Testament. Und da müssen wir wieder hin. Okay. So, Was wir erreichen wollen in dieser Jüngerschaft: Ein Jünger lernt, Verantwortung zu übernehmen für sein Leben. Das lernt ein Jünger, Verantwortung zu übernehmen. Ja? Und zwar ganz praktisch für seine Worte. Ja? Es gibt Christen ohne Bedenken, die nehmen Dinge in den Mund, die würde ich nicht mehr mit Handschuhen anfassen. Ja? Gar kein Problem, Fäkalsprache ist für die überhaupt kein Problem. Es ist ekelhaft. Ja? Und warum ist das so? Weil sie nicht verstehen, dass Sprache etwas mit Gott verherrlichen zu tun hat. Sie verstehen das nicht. Warum verstehen sie nicht? Weil ihnen das nie beigebracht wurde. Ja? Weil das noch cool ist und Jugendsprache und wird noch irgendwie gefördert. Ja? Was für eine verkehrte Ansicht. Ja? So, für die Worte, Taten und Haltungen. Nicht nur Taten, auch Herzenshaltung. Er übernimmt Verantwortung für seine Haltung. Und er wird korrigiert, wenn seine Haltung verkehrt ist. Und er darf dann umkehren. Ja? Und wir müssen den Unterschied verstehen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die wir prägen wollen und führen wollen. Wir müssen den Unterschied verstehen zwischen Reife und Haltung. Reife wächst. Und du kannst niemanden dazu bringen, morgen reif zu sein. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Aber eine Haltung kannst du in einem Augenblick, wenn du vom Heiligen Geist überführt bist, eine negative Haltung von Meckern und Murren und mit mir nicht und so nicht und schon gar nicht und überhaupt und so. Eine solche Haltung, wenn man vom Heiligen Geist überführt ist, kann man in einem Augenblick ablegen. In einem Augenblick, die Bibel redet davon, dass wir Dinge ablegen können. Man kann Zorn ablegen. Wie viele Minuten brauchst du oder Stunden, um im Winter, jetzt ja nicht, aber im Winter deine Jacke abzulegen an deine Grube? Du ziehst sie aus, hängst dir einen Haken und das war's. Und so spricht Paulus von Ablegen. Wir legen negative Dinge ab, indem wir uns davon trennen, indem wir Verantwortung übernehmen und sagen, ja, das war da und das hätte eigentlich nicht da sein sollen. Ich habe kein Recht zu solchen Verhaltensweisen. Wie ist das Reden und Denken heute in der Welt? Da gibt es Sprüche wie, ja, du bringst mich auf die Palme. Nein, das ist nicht biblisch, sondern ich habe meine Gefühle nicht unter Kontrolle und ich erlaube mir, dir gegenüber zornig zu sein. Nicht du machst etwas, sondern ich mache etwas. Völlig andere Sicht. Ja? Okay, so der Jünger verpflichtet sich, alle Bereiche des Lebens unter die Herrschaft Christi zu bringen und er ist bereit, sich an seinem Maßstab zu messen, am Maßstab Christi und nicht an seinem eigenen Maßstab. Das ist das Problem. Viele, viele Leute messen sich an ihrem eigenen Maßstab. Und dann willst du ihnen irgendwas beibringen und sagst du also dies und das passt irgendwie nicht. Wieso? Ich finde gar nichts dabei. Ja, aber Gott findet was dabei. Was bedeutet das? Du findest da. Mir macht das nichts aus. Ja, du bist nicht mehr der Maßstab. Du bist jetzt unter der Herrschaft Christi. Und wenn Gott das anstößig findet oder unpassend findet oder nicht christusgemäß findet, dann reicht das aus, zu sagen, ja okay, dann muss das raus aus meinem Leben. So ein Jünger misst sich nicht an seinem eigenen Maßstab und er verteidigt seine Sünde nicht. Er rechtfertigt seine Sünde nicht, sondern er ist immer in dieser Haltung, er lässt sich etwas sagen, er ist korrigierbar. So oftmals gebe ich in Gemeinden, wenn ich über solche Dinge lehre, gebe ich Hausaufgabe und sage, bitte mal überlegen in Ruhe zu Hause und mit dem Heiligen Geist kooperieren und ihn bitten zu erinnern, wie in den letzten ein, zwei Jahren habe ich reagiert, wenn ich korrigiert wurde. Da lernt man eine Menge über sich selber. Ja? Die normale Reaktion ist, sich zu rechtfertigen oder zum Gegenangriff überzugehen. Das musst du mir gerade sagen, wo du da und da und da und da deine Probleme hast. Das ist eine ganz hinterhältige Ablenkungsmethode. Weil derjenige, der mich ja korrigiert hat, wollte ja über meine Fehlhaltung oder mein Problem sprechen, ja, und nicht über seine. Aber ich hebel das Ganze aus oder hebel ihn aus, indem ich sage, ja, du hast ja da und da auch Probleme. Wie reagieren wir, wenn wir jetzt in Jüngerschaft sind und Leute kommen uns so entgegen? Dann pass auf, wechsel jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, dein Fehlverhalten. Und wenn du etwas mehr zu sagen hast, können wir einen Termin ausmachen, kannst du in Ruhe erklären und kannst mich korrigieren. Aber im Moment bin ich derjenige, der dich in diesen und jenen Bereichen anspricht. Und ich behaupte nicht, oder meine Qualifikation, dich zu korrigieren, ist nicht, dass ich fehlerfrei bin. Meine Qualifikation ist, ich liebe dich, ich bin dein Bruder und ich will dein Bestes. Das ist meine Qualifikation. Das ist in Russisch eine ganz typische Haltung, wenn jemand korrigiert wird. Wer bist du? Ja, wer bist denn du? Ich sag dir ganz genau, wer ich bin. Ich bin dein Bruder, der dich lieb hat und der nach dem Wort Gottes Verantwortung hat für dich. Ja? Und ihr selber habt mich eingeladen, in eurer Gemeinde einfach euch apostolisch zu betreuen und ihr seid mir wichtig. Und deswegen habe ich von euch das Mandat bekommen, in euer Leben, in euren Dienst hineinzusprechen. Der bin ich. So. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema.
Amen.
Und wir dürfen uns auch nicht verunsichern lassen. Und wir dürfen nicht denken, erst wenn wir überhaupt keine Baustellen mehr haben, dann dürfen wir anfangen, in das Leben des anderen hineinzusprechen. Da werden wir nie anfangen. Ja? Wir müssen immer weiter wachsen, wir werden immer weiter vorwärts kommen. Und wir erlauben solche fiesen Tricks nicht mehr, uns irgendwie auszuhebeln. Es geht uns um die Ehre Gottes, es geht uns darum, dass bestimmte Dinge, Verhaltensweisen, Haltungen und so weiter einfach herauskommen aus dem Leben des Jüngers. Und er selber hat uns ja zu das Mandat gegeben. Er hat ja gesagt, ich will in Jüngerschaft. Ja? Bloß eben, es ist eine Sache zu unterschreiben, es ist eine andere Sache dann in der Praxis, das wirklich umzusetzen. Und da müssen wir ihn dran erinnern. Ja? Und manchmal die Frage stellen, ja, gilt das noch? Bist du noch in Jüngerschaft? Habe ich noch das Mandat vom Herrn und von dir, in dein Leben hineinzusprechen? Ja? Wir wollen uns nicht auf diese Ebene begeben, wo wir dann kämpfen, um das Recht zu korrigieren. Das hat Gott uns gegeben und das ist unsere Verantwortung. Wenn derjenige das nicht will, dann heißt das, Jüngerschaft drücken wir auf die Pause-Taste. Sagen, du geh mal nach Hause und überlege mal, ob du noch in Jüngerschaft sein willst. Wir diskutieren es nicht darüber, ob ich dich korrigieren darf oder nicht. Wenn du das nicht möchtest, ist das für mich ein klares Signal, dass du jetzt nicht mehr als Jünger leben willst. Das muss ich akzeptieren. Ich werde dich nicht zwingen, trete nicht in Arme. Ja? Aber dann brechen wir den ganzen Prozess erstmal ab oder gehen in Pausemodus. Ja? Wir können nicht ein Thema ausklammern, wo du nicht willst, dass ich hineinsprechen darf und in anderen Dingen machen wir dann weiter. Das funktioniert einfach. So, wir müssen schon sehen, dass wir aus lauter Liebe den Prozess in der Hand behalten. Ja? Wir sind nicht dazu da, Leute in ihrer Rebellion zu streicheln oder zu trösten oder sonst irgendwie ihnen zu helfen, ihre Sünde zu ignorieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Das Ziel der Erlösung, was uns beschrieben wird im Worte Gottes, kann mit einem Satz oder mit einem Begriff so formuliert werden, es geht darum, der Wahrheit zu gehorchen. Um das geht es. Jesus ist die Wahrheit, er ist der Herr, wir sollen ihm gehorchen. Er sagt zu frommen Juden, ja, ihr sagt Herr, Herr, aber ihr tut nicht, was ich euch sage. Ja? So, das Ziel ist Gehorsam, um das geht es, ja. Und zwar Gehorsam gegenüber Christus. Das vielleicht will ich mal hier einfügen, als eine Sicherungsmaßnahme gegen Missbrauch von Jüngerschaft. In keinem Falle gibt es einen absoluten Gehorsam uns gegenüber. In keinem Falle dürfen wir unsere Position ausnutzen im Sinne von, du bist Jünger und ich sage dir, was du zu tun hast und du sollst fleißig sein und übrigens, jetzt geh mal nach Hause, mäh mal meinen Rasen. Sowas gibt es nicht. Sowas gibt es nicht. Ich meine, wenn der ein fortgeschrittener Jünger ist, dann wird er vielleicht vom Heiligen Geist selber auf die Idee kommen, hey, meine Leiterschaft ist bis unter die Hutschnur ausgelastet und ich soll ja dienen und es wäre vielleicht keine verkehrte Idee, mal meine Dienste als Babysitter oder als Rasenmäher anzubieten. Aber wir dürfen so etwas niemals einfordern. Auch nicht indirekt irgendwie herbeimanipulieren oder so. Ja? So etwas gibt es nicht. Der einzige Bereich, wo wir Autorität haben, in das Leben unseres Jüngers hineinzusprechen, ist der Bereich, den das Wort Gottes uns nennt. Und das ist sein Charakter und sein Lebensstil, sein Verhalten, aber in keiner Weise ist das verbunden mit irgendwelchen Vorteilen uns gegenüber. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und hier ist auch eine Linie, wo der Unterschied deutlich wird zu einer Sekte. Sekte ist totale Auslieferung, da sagt der Sektenguru, was du machen musst. Und wenn du eine Erbschaft gemacht hast und der Sektenguru sagt, das gehört alles in die Sekte, dann musst du das tun, sonst bist du Rebell. Ja, so etwas gibt es nicht im Reich Gottes. So etwas gibt es nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das betonen. Weil viele Leute benutzen das als ein Argument gegen Jüngerschaft und sagen, ja, dann bin ich ja total ausgeliefert, dann kann ich ja überhaupt nicht über mein Leben verfügen. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Ja? Sondern nur da, wo Gott gesprochen hat, dürfen auch wir in das Leben desjenigen hineinsprechen. Nur, wenn man genau hineinschaut ins Wort Gottes, dann sieht man, dass die Linie, wo Privates anfängt und wo niemand hineinzusprechen hat, ganz anders gezogen wird, als ein Großteil der Christen das heute machen. Ihr Verständnis von, das ist privat, heißt, das ist bei mir zu Hause. Das heißt, das geht dich gar nichts an. Und das ist nicht die Sicht des Wortes Gottes. Wie du zu Hause mit deinem Ehepartner umgehst oder mit deinen Kindern, ja, das gehört ins Reich Gottes. Ich sage, das ist privat, das ist ja nicht in der Gemeinde. Wer so redet, hat schon gar nicht verstanden, was Gemeinde ist. Und dann bräuchte noch mal ein kleines Bibelstudium über Gemeinde. Ja? Gemeinde ist nicht der Ort, wo wir uns treffen und da haben wir drei Veranstaltungen pro Woche. Gemeinde ist, du bist ein lebendiger Baustein, ein Glied in der Gemeinde im Leibe Christi und das bist du 24 Stunden. Wenn du am Montag an der Arbeit bist, auf der Werkbank oder an der Uni, dann bist du Gemeinde. Wir sind nie ohne. Wir sind immer verbunden mit den anderen und das, was wir tun, ist wichtig und das hat eine Auswirkung. So, das ist das große Ziel. Das muss dann runtergebrochen werden in viele, viele praktische Dinge. Der Wahrheit zu gehorchen. Wo habe ich das her? Nun, Johannes 3, 36 gibt eine Definition von Glauben und da ist ganz klar die Definition: Glaube heißt gehorchen. Da musst du übrigens aufpassen, in manchen oder in etlichen modernen Bibelübersetzungen haben sie das schon entschärft und dann benutzen sie zweimal das Wort Glauben. Schau mal in deine Bibel hinein, Johannes 3, 36, steht einmal Glaube und einmal Gehorchen, dann ist es eine korrekte Übersetzung, steht da aber zweimal Glauben, ja, dann ist das schon verfälscht. Das ist eindeutig so. Das erste Wort heißt wirklich glauben. Das zweite Wort heißt nicht gehorchen. Ungehorsam sein. Johannes 3, 36. So, da haben wir eine Definition, was es heißt, an Jesus zu glauben. Und diese biblische Definition ist sehr, sehr anders, als wie viele Leute sich das vorstellen. Für die ist Glauben an Jesus so etwas wie, ich glaube, dass er da ist. Ich glaube, dass es ihn gibt. Die biblische Definition ist ganz anders. Ja. Ich habe verstanden, er ist der Herr, ich habe mich untergeordnet, ich bin bereit, jetzt gehorsam zu lernen. Und die gnädige Betonung ist lernen. Wir sind nicht von 0 auf 100 voll gehorsam, wir lernen gehorsam. Ja. Aber wir lernen nur gehorsam, wenn wir bereit sind, das wirklich zu lernen und das als Ziel formuliert zu haben. Ja. Galater 3, 1. Galater 5, Vers, ich glaube 8, je nachdem, meine Computerbibel macht dann eine andere Zähler. Ja, auch diese beiden Schriftstellen, die sagen uns, ja, an Jesus zu glauben, heißt zu gehorchen. Ja, wer hat euch verzaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Da haben wir auch eine Definition, was christliche Zauberei ist. Christliche Zauberei ist eine Beeinflussung, hauptsächlich durch geistliche Leiter, die dazu führt, der Wahrheit, dem geschriebenen Wort Gottes, nicht mehr zu gehorchen. Das ist Zauberei. Unser Land ist voll von Zauberei. Es gibt maßgebliche, prominente, einflussreiche Stimmen, die uns beibringen wollen, das muss man nicht so nehmen, es gibt die Gnade und da soll man nicht eng sein. Und lauter solche Sprüche, natürlich, hier steht zwar so, aber gemeint ist eigentlich das Gegenteil. Das ist die verführerische Stimme des Teufels, sollte Gott wirklich gesagt haben. Unser größter Schatz ist das, was Paulus nennt, die Einfalt gegenüber Christus. Und Einfalt bedeutet Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Und das ist das Ziel des Teufels im Leben eines Christen, ihm das zu stehlen, ihn daraus zu holen und ihn zu überreden, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, du glaubst an Jesus. Und ihn aus dieser Haltung, hey, Gott ist Gott, und wenn Gott sagt Nein, meint er Nein, Punkt, fertig, aus. Und nicht, er schreibt zwar Nein, aber wenn wir jetzt mal geschichtlich und historisch und wissenschaftlich und von allen Seiten zum Schluss, eigentlich meint er Ja. Das ist diese teuflische Weisheit der Theologen. Und die tun das deswegen, weil sie selber in ihrer Beziehung zu Jesus korrupt geworden sind und haben sich berauben lassen. Und jetzt versuchen sie, andere in das hineinzubringen, damit sie nicht alleine werden und sich gerechtfertigt fühlen, wenn andere das auch so sehen, die sie aber dazu hin überredet haben. Das findet im Moment statt. Und hier ist die Schnittstelle und die Verbindung zu dem Thema geistige Unterscheidung, was sie eigentlich hätte machen sollen, aber jetzt soll ich dieses machen und das ist auch richtig. Ja, das finde ich total wichtig. Aber nur, dass wir das verstehen. Ja, um das geht es. Und Paulus sagt, 2. Korinther 11, 2 bis 4, aus diesem will der Teufel uns mit List herausholen, aus dieser Haltung der Aufrichtigkeit gegen uns. Es gibt heute maßgebliche Leute im Leib Christi, die ziehen gegen sexuelle Reinheit zu Felde und die erklären dir, bei den Juden war das anders, wenn man mit der Frau geschlafen hat, war man mit der verheiratet und bla 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 bla, und das war gar nicht so gemeint, und Homosexualität, das ist auch alles ganz anders und es ist nicht so, wie wir uns das vorstellen und so weiter, mit einem Haufen von Argumenten, mit das schlichte, einfache, klare, eindeutige Wort Gottes verdreht ins Gegenteil. Ja? Das ist Verzauberung, wo Menschen dahin gebracht werden, der Wahrheit nicht mehr zu gehorchen. Und Paulus sagt es ganz klar in Galater 5, das ist auch in den Bibelübersetzungen so, die bei 3,1 dieses der Wahrheit zu gehorchen weglassen. In 5, Vers 8 sagt er, wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Ja, da haben wir es ganz klar. Am Anfang, sie liefen gut. Worin bestand das Gute? Oder inwiefern sind sie gut gelaufen? Weil sie der Wahrheit gehorcht haben. Und dann kam falsche Lehre. Und was hat die falsche Lehre bewirkt? Hat sie überredet, der Wahrheit nicht länger zu gehorchen. Es gibt heute Leute, die schreiben Bücher, warum der Zehnte Quatsch ist und warum das nicht mehr gültig ist und so weiter. Und es ist vollkommen klar, dass Jesus sich eindeutig zum Zehnten gestellt hat. Und es ist ein falsches Argument, wenn Leute sagen, Zehnte gehört zum Gesetz, wir sind frei vom Gesetz, also gehört der Zehnte nicht mehr zu uns. Den Zehnten gab es lange bevor dem mosaischen Gesetz. Und die, die Gott gekannt haben, die Gott geehrt haben, haben Gott mit ihrem Zehnten geehrt. Das ist, was die Bibel sagt. Und Jesus hat sich eindeutig zum Zehnten gestellt. Und Leute, die ihre Bibel nicht kennen, sagen, ja, wo hat Jesus über den Zehnten geredet? Ja bitte, dann liest die Evangelien, falls du es noch nicht getan hast. Da wirst du es nämlich sehen. So weit sind wir, dass Menschen Bücher schreiben, ja, um Menschen ein gutes Gewissen zu geben, gegen das Wort Gottes zu verstoßen. Während es genau andersrum ist, Gott sagt, wenn du den Zehnten nicht gibst, du beraubst ihn. Und viele Leute rebellieren gegen diese Aussage. Damit manipulierst du mich. Entschuldigung bitte, das habe nicht ich gesagt. Das sagt Gott. Wenn du damit ein Problem hast, dann wende dich an ihn selber. Versuch nicht irgendwie an meiner Predigt rumzumäkeln. Ja, ich sage nur, was Gott sagt. Wenn Gott sich erlaubt zu sagen, indem ich mich weigere, den Zehnten zu geben, dann beraube ich ihn. Bitte, dann hat er das gesagt und schiebe nicht mir das unter, ich würde dich manipulieren. Ich sage nur, was er gesagt hat. Okay. Ja, hier steht es nochmal, ich will es nochmal betonen. Wer die Botschaft des Evangeliums hört über Jüngerschaft und das als Reden Gottes annimmt für sich selber und Ja sagt zu diesem Prozess der Jüngerschaft, den können wir trainieren. Wir versuchen niemals einen Prozess der Jüngerschaft mit jemandem, der noch gar nicht bereit ist und der nicht sozusagen unterschrieben hat. Das funktioniert nicht. Es ist absolut freiwillig. Wir verkündigen, das ist der Wille Gottes. Und dann wird es Menschen geben, die darauf reagieren und die sagen, ich verstehe das. Anders habe ich keine Chance, aus meinem Charakter machen, aus meinem ungesunden Lebensstil herauszukommen. Ich brauche praktische Anleitung. Ich kann nicht nur allgemein sagen, ich unterordne mich Gott, wenn ich mich meiner Leiterschaft nicht unterordne. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht. Wie Johannes sagt, wer sagt, er liebt Gott, aber er liebt seinen Bruder nicht, das ist Enttäuschung. Er lebt in einer Fantasiewelt, in einem Fantasieglauben, in einer Fantasieliebe, weil es in der Beziehung Mensch zu Mensch sichtbar wird, dass das alles nur ausgedacht ist. Und genauso ist es auch mit Gehorsam. Wenn jemand sagt, er gehorcht Gott und er kann nicht Menschen gehorchen, ob auf der Arbeit oder auch in der Gemeinde, er lebt in Täuschung. Und das müssen wir ihm dann ganz lieb und deutlich sagen. Also nur diejenigen, die verstanden haben, was Jüngerschaft ist und die dazu Ja gesagt haben, die können wir trainieren. Ja. So, was es braucht, ist eben eine Entscheidung für Jüngerschaft und eine klare Entscheidung. Dies ist meine Gemeinde. Und ich glaube, wie Paulus, dass der Heilige Geist die Leiterschaft eingesetzt hat in der Gemeinde. Und das nehme ich ernst. Und damit gehe ich um. Deswegen diese ganzen gemischten Hauskreise mit Leuten von verschiedenen Gemeinden, das ist ein völlig verkehrtes Konzept. Ja? Unter welcher Leiterschaft sind die dann? Ja? Also sowas davon halte ich überhaupt nichts. Ich habe schon vielen Gemeinden das ausgeredet. Die haben dann Hauskreise und das sind dann Leute aus der Landeskirche und hier und da. Und Hauptsache, die kommen. Ich sage, nee, nicht Hauptsache, die kommen. Hauptsache, die entscheiden sich für Jüngerschaft und sagen, hey, ich weiß, hier ist mein Platz jetzt. Aber dieses überall heißt gleichzeitig nirgends. Ja? Und das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. So. Wenn es um die Ausbildung des Jüngers geht, was wollen wir tun? Wir wollen ihm beibringen, bestimmte Dinge, die ich gleich aufzählen werde, in seinen Alltag zu integrieren und regelmäßig zu tun. Das ist, was unser Ziel ist. Wir bringen ihm Verhaltensweisen bei oder wir geben ihm Aufgaben. Ja? Und die sollen regelmäßige Bestandteile seines Lebens werden. Und die will ich jetzt einmal aufzählen, ein bisschen erläutern und dann gehen wir von da weiter. Also, wenn wir Matthäus 6 lesen, dann redet Jesus dort vom Reich Gottes und er redet von vier verschiedenen, früher habe ich nur drei gesehen, ich weiß nicht wieso, aber es sind vier, ich habe sie gezählt jetzt, vier grundlegende Disziplinen, die zum Leben im Reich Gottes gehören. Und er benutzt da immer die Formulierung, wenn ihr. Und es gibt eben in unserem Verständnis oder in unserer Sprache, gibt es zwei Bedeutungen von wenn. Und das eine ist konditional, falls. Und das andere ist temporär, immer dann, wenn. Immer dann, wenn ihr das tut. Ja? Nicht, falls ihr das mal tut, wenn ihr das tut. Ja? Und das benutzt diese Formulierung benutzt Jesus auch in Bezug auf vier Gebiete. Geben, beten, vergeben und fasten. Das sind Grunddisziplinen im Reich Gottes. Fangen wir mal mit dem Einfachsten an, beten. Kann man sich einen Christen vorstellen, der sagt, du, ich bin Christ, ich liebe Jesus, aber beten, damit habe ich es überhaupt nicht. Also beten tue ich eigentlich nie, das finde ich überflüssig und das gefällt mir nicht, ich habe keine Lust dazu und ich will das nicht und ich brauche das nicht. Aber ich liebe Gott. Was würden wir an solchen Menschen sagen? Du bist in der Irre. Du täuscht dich. Du kannst nicht sagen, du liebst Gott und du redest nie mit dem. Das kannst du nicht mal deiner eigenen Frau erzählen. Ja? So was gibt es nicht. Wenn du Gott liebst, dann hast du mit ihm Gemeinschaft. Wenn du keine Gemeinschaft haben willst, dann liebst du ihn nicht. Bild dir nichts ein. Ja? So ein Christ, der sagt, also beten klammere ich mal aus, ist kein Christ. Punkt, fertig, aus. Amen. Das verstehen wir alle. Amen. Wieso ist es dann so schwer, wenn in derselben Art und Weise Jesus von geben spricht, auf einmal hier andere Maßstäbe anzulegen. Oder wenn Jesus vom Fasten spricht. Ja, Fasten, ja, wir sollen uns doch nicht selbst kasteien, wir sind doch befreit, wir sind doch erlöst vom religiösen Zwang. Was du da für Sprüche auf einmal hörst und wie viele Argumente den Leuten da einfallen. Ja? Das sind Menschen, die haben niemals ein Bibelstudium über Fasten gemacht. Und nach dem Neuen Testament gehört Fasten zum christlichen Lebensstil dazu.
Amen.
Und dann hörst du Argumente, ja wie, aber wenn ich anfange zu fasten, ich habe das schon mal probiert, aber wenn ich morgens anfange, also nichts zu essen morgens, und dann tagsüber, Nachmittag, ich kriege Kopfschmerzen. Und dann kriege ich solche Kopfschmerzen, dann werde ich ganz gereizt und dann bin ich ganz hässlich zu Menschen. Und das will ja der Herr nicht. Also muss ich immer wieder essen. Ja? Du, solche Argumente gibt es auf einmal. Ja? Und ich mache immer den Leuten Mut. Ich sage, weißt du, fang nicht an mit so einem Teilfasten-Firlefanz von morgens bis nachmittags. Ja? Weil erst am dritten Tag wird es richtig schön und macht Spaß. Also zieh durch. Zieh durch und nicht so ein Teilfasten, ja, von morgens bis nachmittags. Ja? Das hilft nicht. Das ist ein. Ja, wir machen immer alle Teilfasten, von abends bis nächsten Morgen. Machen wir 8 Stunden Teilfasten. Ja, das ist kein Fasten. Ja. Ja, oder Leute erzählen dir dann was. Ja, ich verzichte jetzt auf die Gummibärchen. Ja. Oder auf mein Moncherie oder irgendwas. Das ist Teilfasten. Ja. Wenn die Bibel von Fasten redet, dann meint sie von freiwilliger Verzicht auf feste Nahrung. Während wir gleichzeitig ordentlich trinken. Und das ist Fasten. Und nach dem Wort Gottes, nach der Lehre von Jesus, gehört das zum Leben eines Jüngers dazu. Jesus sagt, der Bräutigam wird weggenommen, ihr seht ihn nicht mehr, und dann werdet ihr fasten. So, Jesus schaut in die Zukunft der Gemeinde und er sieht eine Gemeinde, bei der Fasten zum Lebensstil dazugehört. Wie viele Gemeinden kennst du, die das so sehen, die das so verkündigen und praktizieren? Ja. Okay. Vergeben, ja, ist eine Reich Gottes Verhaltensweise, von der Jesus sehr viel redet, die absolut wichtig ist. Und die unverzichtbar ist. Und um uns richtig klar zu machen, wie ernst das ist, sagt Jesus, wenn du dich weigerst zu vergeben, wird er die Vergebung, die er dir geschenkt hat, rückgängig machen. Da kannst du rebellieren, wie du willst. Da kannst du sagen, das ist Erpressung. Gott ist Gott. Und wenn Gott sagt, so ist es, dann ist es so. Und viele trauen sich nicht, einen Gott zu verkündigen, wie Jesus ihn verkündigt hat. Jesus bringt ein Gleichnis von einem Mann, der ganz viel Schulden hatte. Und dem wird dann diese Schuld erlassen. Und dann geht er hin zu einem Kumpel, der ihm auch ein bisschen was schuldet. Und er sagt zu ihm, du musst mir jetzt alles bezahlen, was du mir schuldig bist. Und er kann aber nicht. Und er sagt, du hab Geduld mit mir. Und das, ich werde mich bemühen und das werde ich schon bezahlen können. Und er ist ärgerlich und er greift ihn, er wirft ihn ins Gefängnis. Ja? Und als der König davon hört, was er gemacht hat, ja, er wird zornig. Und er nimmt diesen Mann, der sich weigert, nachdem ihm so viel vergeben ist, das kleine bisschen auch seinen Kumpel zu erlassen, er wirft ihn ins Gefängnis und schickt ihm regelmäßig Besuch von Folterknechten. Das ist die Geschichte. Und dann kommt Jesus und sagt, so wird euer himmlischer Vater euch auch tun, einem jedem von euch, wenn ihr nicht vergebt von Herzen.
Amen.
Das wird an ganz vielen Stellen ausgelassen. Diese Art von Liebe wird nicht verkündigt, weil Gott ist ja Liebe. Und die Leute protestieren und sagen, nee, das würde Gott mit mir nie tun, mich ins Gefängnis werfen, nur weil ich mich weigere zu vergeben. Hallo. Niemand kennt die Gesinnung und das Herz des himmlischen Vaters besser als Jesus. Und er sagt es ausdrücklich, so, genau so wird euer himmlischer Vater mit jedem von euch verfahren, wenn ihr nicht vergebt von Herzen. So, da sehen wir, welche Betonung und Wichtigkeit da ist beim Herrn für Vergebung. Ja, weil nicht zu vergeben heißt, gnadenlos zu sein, sprich, die Gesinnung des Teufels an den Tag zu legen. Das ist Unvergebenheit. Wir machen uns eins, wir begeben uns auf das Niveau des Teufels als Kinder Gottes. Und darum ist das so schrecklich für Gott. Ja? Und er akzeptiert das überhaupt nicht. Und deswegen ist es die Aufgabe der Leitung, dafür zu sorgen, so sagt es der Hebräerbrief, wir passen auf, dass nicht in irgendeinem von unseren kostbaren Geschwistern eine bittere Wurzel aufwächst. Das ist unsere Verantwortung. Wir können nicht sagen, ja, jedes Mal, wenn er über seinen Vater redet, dann echauffiert er sich und dann kriegt er eine ganz scharfe, zornige Stimme. Naja, der ist da noch nicht ganz drüber weg. Nein, durch seine bittere Wurzel werden andere verunreinigt. Er selber, der diese bittere Wurzel hat, wird Verunreinigung in die Gemeinde bringen. Das ist, was die Bibel sagt. Und es ist die Verantwortung von uns allen und besonders von der Leiterschaft, dafür zu sorgen, dass in niemandem eine solche Wurzel aufwächst. Siehst du, dass das eine völlig andere Sichtweise von Gemeinde ist, als ich komme am Sonntag in die Gemeinde und ich gucke mir das Programm an. Und wenn es mir Spaß macht, mache ich sogar mit, aber ansonsten lasst mich in Ruhe, ich gehe wieder nach Hause und ich will hier keinen kennen und ich will auch keinen kennenlernen, bitte lasst mich in Ruhe. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist, wir gehören zueinander, wir haben Verantwortung füreinander und deine Probleme im Herzen gegen deinen Vater oder gegen deine Mutter oder irgendeinen anderen Menschen, der dich misshandelt hat, ist ein Problem der Gemeinde. Das ist, was die Bibel sagt. So, meine negativen Gefühle sind ein Problem für die ganze Gemeinde. Das ist privat. Nein, das ist nicht privat. Ja. Aber viele laufen heute mit solchen Vorstellungen rum. Ja, und sie grenzen sich ab und sagen, hier ist mein Reservat und da bestimme ich selber. Ein Jünger hat kein Reservat, wo es noch Selbstbestimmungsrechte gibt. Das gibt es gar nicht. Er hat alles hingelegt. Ja. Okay, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Andere Bereiche. Verhaltensweisen, die wir dem Jünger beibringen wollen. Als allererstes hier will ich nennen das Leben, das praktische Leben mit dem Wort Gottes. Das ist so wichtig, weil alles andere, vor allen Dingen die Kraft und die Befähigung, in den Ordnungen Gottes zu wachsen, kommt aus dem Leben mit dem Wort. Das ist das allererste. Und deswegen müssen wir klar darüber sein, die Haltung, die unser Jünger hat zum Worte Gottes, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg, entscheidet über Wachstum oder Stillstand und Rückgang. Und ich nehme das jetzt nur als Titel hier oder als Überschrift, ich erkläre jetzt nicht im Einzelnen, ich will einfach nur die Dinge aufzählen, später schauen wir uns dann noch diese Sache an mit dem Wort, aber erst einmal das Leben, das praktische Leben mit dem Wort Gottes. Was damit eng verbunden ist, Gemeinschaft, tägliche Gemeinschaft mit dem Herrn, Gott zu suchen und ihn anzubeten. Dazu gehört auch regelmäßiges, länger andauerndes Beten im Heiligen Geist. Fasten haben wir schon erwähnt. Geben haben wir eigentlich auch schon erwähnt, wobei vielleicht man noch sagen müsse, also es geht um mehr als Zehnten und Opfer. Ja, das ist aber eine wichtige Form von Geben. Wir ehren Gott, wenn wir mit dem Zehnten unseres Einkommens, und zu Einkommen zählt auch, was du zum Geburtstagsgeschenk kriegst, oder Erbschaft oder irgendetwas, ihn ehren. Das ist so, so wichtig, dass wir mit den Finanzen Gott ehren. Aber nicht nur in dem Bereich. Wie sieht es aus mit Anerkennung geben, Lob geben? Das sind auch Formen des Gebens. Ja? Ermutigung geben. Ja? Menschen Aufmerksamkeit schenken. Ja? Verschiedene Formen des Gebens. Ja? Eigentlich steckt ja auch im Wort drin, vergeben ist auch eine Form des Gebens. Was geben wir? Wir geben weg das Recht auf Rache. Das Recht auf Rache geben wir weg. Ja, wir geben etwas. Ja. Aber nicht nur vergeben, auch noch ganz, ganz wichtig, um Vergebung bitten. Wir werden unserem Jünger beibringen, das gehört zum Leben dazu. Und das bedeutet, wann immer der Heilige Geist dich überführt, dass du einen Menschen verkehrt behandelt hast, mit deinen Emotionen oder mit deinen Worten oder wie auch immer ihn verletzt hast, ja, wann immer du außerhalb der Frucht des Geistes gewesen bist, ja, du übernimmst Verantwortung und du bittest um Vergebung. Ich kann mich erinnern, als ich ganz junger Christ war und der Heilige Geist diese ganzen Dinge anfing, irgendwie mir beizubringen und mich da in die Schule zu nehmen. Da war eine Arbeitskollegin, die wirklich mich nicht nett behandelt hat. Ja. Und ich habe reagiert darauf in unschöner Weise. Und er hat mich überführt und hat gesagt, du sollst hingehen und sie um Vergebung bitten. Weißt du, was mein Argument war? Die ist ja gar kein Christ. Das musst du dir mal vorstellen, ja, was das für eine Sichtweise ist. Also die Ordnungen, die gibt Gott mir nur für die Christen. Und bei den anderen kann ich immer noch mich heidnisch benehmen, das spielt gar keine Rolle. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt hingehe und die vergeben, das versteht die ja gar nicht. Das versteht jeder. Jeder Mensch versteht das, wenn du hingehst und sagst, ich war hässlich zu dir, bitte vergib mir. Gerade jetzt vor kurzem habe ich eine tolle Geschichte gehört, wo jemanden auf einmal in solche Rebellion hineingekommen ist und alles negativ gesehen hat und kritisiert hat und den größten Unsinn von sich gegeben hat. Und die Wurzel war Bitterkeit. Und er ist in jahrelangen Rechtsstreit mit seinem Nachbarn. Und die prozessieren hin und her und er ist voller Wut und Empörung gegen ihn. Und der Heilige Geist hat ihn überführt. Und er hat wirklich Buße getan. Und die Leidenschaft hat ihm auf die Sprünge geholfen, hat ihm geholfen zu zeigen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und er hat es verstanden. Und er ging hin zu seinem Nachbarn und hat ihn um Vergebung gebeten. Für all das, was er da in den Jahren ihm angetan hat, was er in seinem Herzen hatte. Und dann hat der ungläubige Nachbar, der war so davon berührt, hat ihn um Vergebung gebeten. Und dann war Friede und dann war das Prozessieren zu Ende. Und wir sagen, ja, das sind ja nicht Christen, die verstehen sowas gar nicht. Unrecht und Unrecht wieder gut machen, versteht jeder Mensch, ob gläubig oder nicht. Und wir als Christen machen den Anfang. Wir sind die Ersten. Ja, der soll mal kommen und das bei mir in Ordnung bringen. Nein, wir sollen hingehen. Eine tolle Geschichte. So, da war das Thema Geben. Dienen. Unser Ziel ist, aus dem Jünger einen Diener zu machen. Wir bringen ihm die Haltung von Dienerschaft. Wir erklären ihm, da sollst du hineinwachsen. Das wird deine neue Identität. Du bist ein Diener in der Gemeinde. Ja? Du dienst mit Lob, mit Anerkennung, mit Ermutigung oder eben praktisch mit Anpacken. Ja? Ihr kennt diese Leute, die bei den kleinsten praktischen Kleinigkeiten irgendwie sagen, ja, da muss ich mal drüber beten. Ja? Vergiss es. Und übrigens, als Gemeindeleitung gebe ich immer den Tipp, wenn es Arbeitseinsätze gibt, zum Beispiel, wir müssen uns jetzt mal um den Unkraut auf dem Grundstück kümmern oder wir müssen mal das Haus sanieren oder so, und da setzen wir wochenlang vorher einen Termin fest, an diesem Samstag werden wir das machen, notiere dir die Namen derer, die fehlen. Und vergleiche deine Liste mit nächstes Jahr, wer da fehlt. Und da wirst du sehen, es gibt Leute, die fehlen immer. Und das sind die Leute, die niemals wachsen werden. Niemals werden die wachsen. Warum? Weil die eine selbstsüchtige Haltung haben. Weil ihre Denke geht so. Da ist ein Arbeitseinsatz. Ist ja auch notwendig. Guck dir mal an, wie das hier aussieht. Ja? Aber gerade an dem Tag habe ich mir so was Schönes vorgenommen. Will da eine Wanderung machen mit meiner Familie durch die Natur oder eine Grillparty oder dies oder jenes. Und ob ich jetzt da komme oder nicht, ist ja nicht wichtig. Hauptsache, das wird überhaupt gemacht. Sie haben immer, oder Onkel Willi hat auf einmal Geburtstag, an den sie jahrelang nicht mehr gedacht haben. Aber just an dem Tag, Onkel Willi hat Geburtstag, da muss man natürlich hin, wir sollen ja Vorbild sein als Christen. So eine Sprüche muss sie dann da anhören. Auf einmal werden die total fromm, um Entschuldigungen zu geben, warum sie am Arbeitseinsatz nicht teilnehmen. Und merk dir die Namen. Und hüte dich, jemals auch nur in Erwägung zu ziehen, solchen Leuten irgendeine Verantwortung zu übergeben. das wird nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Ja. So, Dienerschaft. Ja. Wir sind dafür da, andere zu erfreuen, die Lasten anderer zu tragen, andere zu segnen, anderen Gutes zu tun. Ja. Und da gibt es so viele Gelegenheiten und man muss nur sagen, ich bin bereit und der Heilige Geist zeigt das. Der Heilige Geist gibt uns Ideen. Ja. Und wenn es nur ist, du bist auf dem Klo und irgendeiner hat Papierhandtücher benutzt und auf den Boden geschmissen. Der Heilige Geist sagt, gib es bitte auf. Was ist die erste Reaktion? Ich habe das nicht hingeworfen. Wie kleine Kinder, die machen auch so ein Argument. Ich habe das nicht gemacht. Ich sage, ich rede nicht davon, wer es hingeworfen hat, ich rede von dem, wer es wegmacht. Und das bist du. Das Fleisch ist schon manchmal sehr kindisch. So dienen war der Punkt. Noch ein Punkt mit D. Dankbarkeit. Der Jünger wird angehalten, eine Haltung zu entwickeln und zu behalten und auszubauen von Dankbarkeit. Weil Undankbarkeit ist der Anfang von Rebellion. Und Erlösung ist ja raus aus der Haltung der Rebellion hinein in Unterordnung und in Hingabe. Und dazu gehört Dankbarkeit. Und wir haben so viele Gründe, dankbar zu sein. Ich kann mich noch erinnern, ich war ganz junger Christ. Der Heilige Geist fing an zu reden über Dankbarkeit. Und er sagte so, wir machen eine Übung. Jetzt möchte ich, dass du 5 Minuten dankbar bist für deine Eltern. Ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt verurteilt für 20 Jahre Arbeitslager Sibirien. So fühlte ich mich. 5 Minuten für meine Eltern? Und dadurch, dass da so eine Blockade in mir war, wurde mir erstmal bewusst, wie negativ meine Haltung ist. Und dass ich nur auf das, was nicht so gut war, geguckt habe. Aber wie die sich krumm gemacht haben und gearbeitet haben und geschuftet haben, ja, damit es mir gut geht, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja. Weißt du, wie viel zigtausende oder bis über 100.000 es kostet, bis ein Kind einigermaßen groß ist, alleine an Geld, was man da investiert. Und dann kommen die Leute und beklagen sich über ihre Eltern. Hätten die ja nicht machen müssen. Haben sie aber. Ja. So Dankbarkeit. Nicht nur Eltern gegenüber, aber da fängt es oft an. Ja. Extrem wichtig. Und die Bibel sagt, wenn wir Dank opfern, das heißt also, das fällt dir vielleicht nicht leicht, aber du bringst es trotzdem. Ja, du dankst. Ja. Dann machen wir Raum in unserem Herzen. Wir bereiten eine Straße, auf der Gott uns Segen schicken kann. Wir machen Raum in unserem Herzen. Dankbarkeit ist so extrem wichtig. Die Welt meckert und murrt und schimpft und ist unzufrieden. Und die Leute werden immer weniger fähig und bereit, kleinste Herausforderungen zu ertragen. Wenn die schon 5 Minuten in der Schlange stehen beim Supermarkt, dann fangen die schon an zu rufen und zu meckern. Wann macht ihr denn die Kasse aus? Stehe ich schon eine Stunde rum? Ja. Und wir bedenken bei all diesen Ansprüchen und dieser Undankbarkeit. Wir bedenken überhaupt nicht, dass es nirgendwo auf der Erde ein so leichtes Leben gibt wie hier in der westlichen Welt. Wusstest du, dass 80% aller Haushalte auf der Welt kein fließend Wasser haben? Für uns ist das normal. Wir machen den Hahn auf, oder heute macht man nicht mehr so, heute macht man nur so, ja, oder hält die Hand drunter und da fließt das Wasser. 80% aller Haushalte auf der ganzen Welt, für die wäre das Paradies. Nicht mehr mit schweren Kanistern kilometerweit zu laufen bis zum nächsten Brunnen. Ja? Aber wann warst du das letzte Mal dankbar über fließend Wasser? Das ist für uns selbstverständlich. Ist es aber nicht. Weil wir in einer selbstgemachten Illusion, in einer Welt leben, die eigentlich fast überall sonst nicht real ist. Und so gibt es so viele Dinge im praktischen Leben. Dann natürlich, was Gott uns alles Gutes tut und getan hat und so weiter. Es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein. Und deswegen gibt der Heilige Geist solche Herausforderungen. Jetzt sei mal dankbar. Lerne, dankbar zu sein. Ja, extrem wichtig. So, noch ein wichtiger Punkt, den unser Jünger lernen soll. Also lernen auf eine unreligiöse, natürliche Art und Weise im Alltag Zeugnis zu geben für seinen Glauben. Das gehört dazu. Das ist extrem wichtig. Ja? Damit meine ich nicht, der kauft sich eine Kiste, stellt sich auf die Fußgängerzone und predigt da. Ich rede nicht von sowas, sondern ich rede davon einfach, hey, wissen deine Arbeitskollegen, dass du überhaupt gläubig bist? Wissen die das? Da wirst du erstaunt sein, wenn du sowas fragst. Ja? Da sind Leute jahrelang auf der Arbeit und kein Mensch weiß, dass die Christen sind. Das ist ein Skandal. Ich sage nicht, die vollpredigen, ich rede nicht davon. Aber es gibt x Gelegenheiten in den Gesprächen zu sagen, wo ich stehe und was mir heilig ist und was mir wichtig ist und woran ich glaube und woran ich nicht glaube. Ja? Und die Themen werden immer mehr und die Themen werden immer brisanter. Ja? Und wir sollen doch stehen zu dem, der uns errettet hat. Wir können nicht sagen, das ist privat, das geht dir nichts an. Hey, das ist eine falsche Denkweise. Wir sind nicht alle Evangelisten, aber wir alle stehen für unseren Glauben. Ja. Und das muss ihm beigebracht werden. Und es gibt so viele Alltagssituationen. Wenn erstmal die Bereitschaft da ist, dann sieht man auch die Situation, die der Heilige Geist uns vor Füßen legt und muss die nur ergreifen. Muss die nur einfach nehmen. Vor kurzem habe ich beim Umsteigen von einem Zug in den anderen meinen Koffer gelassen und der fuhr dann in eine Richtung und ich musste umsteigen und der fuhr in eine andere Richtung. Ja. Musste ich dann ins Büro dann zum Schluss am Zielort und dann das melden und den Koffer beschreiben. Und dann fragen die dich ja, was gibt es für markante Gegenstände in dem Koffer, woran wir dann sehen können, dass das ihr Koffer ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist meine Bibel. Und was ich nicht wusste, hinter mir in dem Raum war eine Reporterin vom Radio, die gerade ein Interview machte über den Bahnservice und wie gut die umgehen mit Lost and Found und so weiter. Und die hat das gehört, wie ich gesagt, ja, das ist meine Bibel, eine große Bibel mit ganz vielen Unterstrichen und so weiter. Ja. Und dann sprach die mich an und wollte ein Interview machen mit mir. Und dann dachte ich, ja, Gott, Sie haben einen Bibelkoffer, können Sie mir mal erklären? Und ich dachte, Halleluja. Ich kann da nicht rein, ich will hier mal predigen, aber die haben mir eine Vorlage gegeben, die musste ich einfach nehmen. Und der Alltag ist voll von solchen Vorlagen. Du kriegst an der Kasse zu viel Wechselgeld zurück, guckst, denkst, das stimmt nicht. Sie haben mir 2 Euro zu viel gegeben. Dann guckt die dich an und sagt, dass es sowas heute noch gibt. Wieso haben sie sich einfach in der Tasche behalten? Und dann sagst du nicht, ja, weil ich ein netter Mensch bin, sondern ich glaube an den, der die Wahrheit ist. Und in meinem Leben gibt es keine Lüge. Und wenn ich diese Euro behalten hätte, wäre es eine Lüge. Und hier sind ihre 2 Euro. Amen. Und solche Situationen gibt es andauernd im Alltag. Und wenn diese Haltung da ist, ich stehe für Jesus, ich lasse jedermann, der es wissen will, wissen, an wen ich glaube und wer mein Erlöser ist. Ja. Habe ich schon so viele interessante Situationen erlebt. Ja. Sitze ich im Auto irgendwie in einer einsamen Ecke irgendwie und bin am Beten und dann kommt die Polizei. Ja, was machen Sie hier? Ich sage, ich bete. Ja. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ich sage, nein. Ja, was machen Sie? Ich bete. Ja. Wie Sie beten? Ja, ich bin dankbar für den, der vor zig Jahren mich aus den Drogen errettet hat. Wie, Drogen haben Sie auch genommen? Ja, aber Jesus hat mich frei gemacht. Du kannst auch sagen, ja, ich sitze hier nur so rum, also ich mache gar nichts. Ja. Nein, lass uns doch Gelegenheiten nutzen, zu bezeugen. Wir texten die nicht zu, aber wir erklären, wer wir sind. Wenn eine Gemeinde das verstehen würde und leben würde, würde so viel des Evangelium einfach ausgebreitet werden in der Stadt und viel mehr Leute würden neugierig werden und würden kommen. Und dieselben Leute, die das im Alltag nicht tun, die sagen, wir müssen mal wieder was Evangelistisches machen. Ja. Der Lebensstil des Bekennens unseres Glaubens ist extrem wichtig. So, jetzt habe ich diese Dinge aufgezählt, die also hier, die wir als Verhaltensweisen regelmäßig sehen wollen im Leben unseres Jüngers, die werden wir etablieren in ihm. Ja. Diese Dinge haben alle eins gemeinsam. Alle diese Dinge. Zeit mit Gott verbringen, in Sprachen beten, um Vergebung bitten, dienen und so weiter. Die haben alle eins gemeinsam. Sie sind Formen, durch die, oder Verhaltensweisen, durch die wir uns demütigen. Wenn du besonders überzeugt bist von dir und wie potent und wie intelligent und wie kreativ und wie schaffensfreudig du bist, dich morgens hinzusetzen und statt deinen Ideen irgendwie freien Lauf zu geben und kreativ und sonst wie tätig zu werden, zu sitzen vor einem Gott, den du nicht siehst, und mit dem zu reden und ihm zu sagen, was du Wunderbares entdeckt hast über ihn aus der Bibel und ihn anzubeten. Das ist eine Demütigung für deinen Verstand. Sag doch, ich könnte was Besseres mit meiner Zeit anfangen. Ich bin so kreativ, ich könnte schon wieder x Projekte mir ausdenken und einfädeln. Und stattdessen sitze ich hier und mache das. Das ist eine Demütigung für deinen Verstand. Und das ist gut. Weil Gott gibt dem Demütigen Gnade. Wenn wir uns demütigen, gibt Gott Gnade. Und was der Jünger braucht, um seinen Charakter verändert zu bekommen, ist Gnade, 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 Gnade ohne Ende. Das ist, was er braucht. Weil man wird nicht verändert durch Willensanstrengung. Man wird verändert durch die Gnade Gottes. Und Gnade, ein anderes Wort dafür wäre übernatürliche, unverdient geschenkt bekommene Power. Das ist Gnade. Übernatürliche, unverdiente, geschenkt bekommene Kraft, etwas zu tun, was wir vorher nicht tun konnten. Das ist Gnade.
Amen. Ja.
Viele Leute unter Gnade verstehen nur Sünde vergeben. Ja. Wenn Paulus sagt, durch Gnade Gottes bin ich, was ich bin, redet er davon Sündenvergebung, er redet von göttlicher Befähigung, er redet von Gott hat ihn beschenkt, Gott hat ihn stark gemacht, Gott hat ihm etwas gegeben, was er vorher nicht hatte, und mit dem konnte er etwas tun, was er vorher nicht tun konnte. Das ist ein übernatürlicher Lebensstil und dazu braucht es übernatürliche Kraft. Und das nennt man Gnade und die Gnade kommt, wenn wir uns so positionieren vor Gott, dass er uns Gnade schenken kann. Weil die Bibel sagt, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade.
Amen.
Ja, ein ganz wichtiges Prinzip. So, all diese Dinge helfen dem Jünger, immer wieder vor Gott es klar zu machen, oder sag es mal ein bisschen überzogen menschlich, Gott davon zu überzeugen, dass wir ihn wollen, dass wir seine Hilfe wollen, dass wir ohne ihn nichts tun können, dass wir abhängig sind. Ja? Natürlich, wir müssen Gott nicht überzeugen, der kennt unser Herz besser als wir, aber verstehst du, was ich meine? Wir machen eindeutig klar vor Gott, ja? Wir haben verstanden, er hat schon lange verstanden, aber jetzt fangen wir auch an zu verstehen, wie sehr wir ihn brauchen und dass ohne ihn gar nichts geht und dass wir abhängig sind von ihm. Und wir brauchen nicht noch ein paar sprühende Gedanken aus unserem brillanten Hirn, wir brauchen Gnade. Und es ist die Gnade Gottes, die uns festmacht, so sagt es der Hebräerbrief. Das Herz wird fest aus Gnade. Ja? Das ist, was wir brauchen. Das ist, was der Jünger braucht. Ja? So, diese Gnade Gottes, diese übernatürliche Kraft, die befähigt uns, den Widerstand, den wir in uns haben, gegen das Heilige, gegen das Gute, gegen das Reine, gegen das Wahre, zu überwinden. Und diesen Widerstand nennt die Bibel Fleisch. Und das alle tragen wir mit uns rum. Es ist ein Widerstand gegen Gott. Aber nicht mehr wir haben diesen Widerstand, aber da ist etwas noch mit uns, was die Bibel Fleisch nennt. Es ist ganz wichtig, dass der Jünger versteht, er ist eine neue Schöpfung. Er hat Verlangen von seinem, wie er jetzt gemacht ist, für Gott und Gott zu heiligen und Gott zu ehren und Gott zu erfreuen. Ja? Und er darf nicht den Fehler machen, da müssen wir ihm helfen. Das ist, was viele eifrige Christen am Anfang nicht verstehen und wo sie hineinfallen in die Falle des Teufels. Sie identifizieren sich mit dem Fleisch. Sie spüren am Morgen, nachdem sie schon festgemacht haben, also regelmäßige Zeit mit Gott, das ist dran am Morgen, dazu habe ich mich festgelegt. Und dann wachen sie auf und spüren eine schier übernatürliche Unlust zum Beten. Kennt jemand das? Oder bin ich der Einzige? Oder wie? Es ist übernatürlich, es hat solche Dimensionen, es ist unglaublich. Ja? Und wenn wir jetzt nicht wissen, wer wir sind, wenn wir kein klares Verständnis haben, was es heißt, dass wir neue Schöpfung sind, dann sagen wir, was bin ich doch für ein niederträchtiger Mensch. Nach allem, was Gott getan hat, habe ich jetzt solche Undankbarkeit in mir und wir verdammen uns selber. Und genau das ist, was der Teufel möchte. Wir müssen verstehen, das ist mein Fleisch. In mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Aber nach dem inwendigen Menschen, ich habe Lust an Gottes Gesetz. Ich will den Willen Gottes tun. Ich will heilig sein. Ich will rein sein. Ja? Das ist, wie Gott mich gemacht hat. Das ist nicht mein Verdienst. So hat Gott mich gemacht. Es ist extrem wichtig, dass man das versteht. Wenn man sich mit dem Fleisch identifiziert, hat der Teufel gewonnen und man wird einfach nur verdammt und kommt da ganz schwer wieder raus. Aber doch ist es so, da ist dieses Fleisch. Und was der Jünger lernen soll, dieses Fleisch zu überwinden, zu ignorieren, davon sich nicht bestimmen zu lassen, davon nicht mehr geprägt und geleitet zu sein. Das ist die Kraft des Kreuzes. Die Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Lüsten und Begierden. Halleluja. Das Kreuz ist die Kraft Gottes, nicht vor 2000 Jahren isoliert von uns, sondern jetzt aktiv in uns, die uns befreit von uns selbst.
Amen.
Das ist die Kraft des Kreuzes. Darum sagt Jesus, ja, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt täglich, kann nicht mein Jünger sein. Hast du schon mal dir darüber Gedanken gemacht, wenn das bei Jesus so wichtig war und Jüngerschaft unmittelbar verbunden war mit Ja sagen und Aufnehmen des eigenen Kreuzes, warum kommt das dann fast nicht mehr vor in der Lehre der Apostel? Wodurch die Apostel dazu da waren, die Lehre Jesu weiterzuleben, bis auf Galater 5, was ich gerade zitiert habe, 24, die Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt. Bis auf diese Schriftstelle gibt es fast nichts mehr in Bezug auf das Kreuz in den Briefen. Denkt man. Aber zu danken, sich zu demütigen und Vergebung bitten und sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. All das sind praktische Formen, wie man Ja sagt zu seinem Kreuz. Und zwar jeden Tag. So, das Kreuz auf sich zu nehmen, jeden Tag, bedeutet bewusst jeden Tag diese Haltung einzunehmen, nicht mehr mein Wille, sondern sein Wille. Ich habe es mal so gesagt, ich glaube, ich habe es auch von irgendwo mal übernommen. Das Kreuz findest du immer da, wo dein Wille den Willen Gottes kreuzt. Da findest du das Kreuz. Und das Kreuz anzunehmen, heißt zu sagen, ich habe es ein für alle Mal festgemacht und jetzt wende ich nur an in dieser praktischen Situation, was ich schon grundsätzlich festgemacht habe, es geht nicht nach meinen Gefühlen, nach meinen Wünschen, nach meinen Vorstellungen, es geht um Gottes Willen, es geht um seine Wahrheit und ich sage Ja dazu. Und das Schöne und Hoffnungsvolle ist, je konsequenter das jemand praktiziert, umso einfacher wird das. Je seltener jemand das praktiziert, umso schwieriger ist es. Leben in dieser Haltung. Das ist, was Paulus meint. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ja, ich habe das klar gemacht. Ich bin dafür da, den Willen Gottes zu tun. So, das ist so die grundsätzliche Sichtweise in Bezug auf Jüngerschaft.
Stunde und 5 Minuten.
Stunde und?
5 Minuten.
Ach, wunderbar. Da haben wir ja noch Zeit. Seid ihr noch fit, oder? Ja. Könnte das praktisch sein? Kriegt man Ideen, wie man Menschen führen kann? Was will man überhaupt mit denen? Wo will man die hinbringen? Ja? Um das geht es. Und wir müssen erstmal dieses Konzept verstehen. Und während wir uns damit beschäftigen, sehen wir auch noch klarer, wo wir noch konsequenter diese Dinge praktizieren und anwenden können. Und das ist ganz wichtig. Unsere Autorität, Menschen für das Gute zu beeinflussen, kommt zuallererst aus unserem Vorbild. Es nützt nichts, alles zu wissen und andere zuzutexten. Und wir kümmern uns nicht darum, dass das in unserem Leben erstmal umgesetzt wird. Das funktioniert einfach nicht. Dann sagen wir die richtigen Dinge, aber der Heilige Geist, weil er kein Heuchler ist, kann unsere Worte nicht gebrauchen, um Menschen zu überführen und zu motivieren. Das sind die zwei Dinge. Überführen, das heißt zu zeigen, wo verkehrt ist, und zu motivieren, Ansporn zu geben, es besser zu machen. Das will der Heilige Geist. Und er gebraucht Worte. Er gebraucht deine Worte. Und je klarer das wird, dass wir selber zuallererst die sind, die angesprochen sind und die hier auf sich selber aufpassen, bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus kommt dein Leben. Sprüche 4, 23. Ja. Je klarer wir selber entschieden diesen Weg gehen, umso stärker kann der Heilige Geist unsere Worte benutzen und Überführung zu geben, das heißt Licht zu geben, ohne zu schimpfen, ohne zu verdammen, ohne anzuklagen, ohne niederzumachen, ohne zu manipulieren, einfach zu zeigen, an dieser Stelle muss und soll und wird und kann sich was ändern. Das ist, was der Heilige Geist tun will. Und er braucht unser Vorbild. Das heißt nicht, wir müssen vollkommen sein, aber wir müssen vollkommen hingegeben sein an dieses Ziel und sagen, das ist Nummer eins in meinem Leben. Ich trachte danach, Christus ähnlich zu werden. Ich sage nicht, ja, war jetzt nicht so toll, war ein bisschen hässlich, war ein bisschen gemein, war ein bisschen aggressiv, aber naja, wir fehlen ja alle. Halt, nee, so geht's nicht mehr. So geht's nicht mehr. Wir werden, hast du schon mal den Herrn gebeten, knallhart zu sein mit deiner Sünde? Wäre ein gutes Gebet, das wird er hören. Wo du er nicht mehr erlaubt, dass du dir selber irgendwas vormachen kannst. Weil normalerweise ist es genau andersrum. Wir sind sehr fordernd und sehr entschieden und 100%, wenn es um den anderen geht. Und bei uns lassen wir alles Mögliche durchgehen. Und es muss genau andersrum sein. Ja. Bei uns darf nichts mehr durchgegangen sein, nur durchgehen. Und wir wollen nichts mehr tolerieren und nichts mehr rechtfertigen. Und dann aber dem anderen Raum geben, zu wachsen und sich zu entwickeln und zu sagen, du, das ist ein Baby, der hat nicht alles gleich auf dem Schirm. Wie lange habe ich gebraucht, um das zu lernen? Ja? Und wir schauen immer, das ganz, ganz wichtige im Jüngerschaftsprozess, wir schauen auf seine Haltung, nicht auf seine Performance. Wir schauen auf sein Herz und nicht, wie viel setzt er davon schon praktisch um. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist, wie wir praktisch gnädig sind. Ja. Sag, hey, ja, ich sehe diese Willigkeit. Ja. Und er lernt und er wächst. Und wenn wir jetzt zurückschauen, ein halbes Jahr, wir sehen dramatische Veränderungen und Fortschritte. So, die Haltung stimmt, der Kurs stimmt, weiter so. Und wir machen nicht aus den kleinsten Dingen gleich einen riesen Skandal oder ein riesen Theater irgendwie. Ja. Wir lernen entspannt, Dinge anzusprechen, ohne Ärger. Ganz, ganz, ganz wichtig. Einen Menschen, über den du dich ärgerst, kannst du nicht positiv prägen. Funktioniert nicht. Wie habe ich das gelernt? In der Ehe. Gab es bestimmte Sachen, die habe ich meiner Frau, weiß nicht wie viele Male gepredigt, hat nichts funktioniert. Kommt ein anderer Mann Gottes, redet einmal mit ihr und klick, 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 da gibt es eine Erleuchtung nach der anderen. Und sie berichtet mir ganz begeistert, was sie jetzt verstanden hat, was sie gelernt hat. Ich sage, Schatzi, das habe ich dir so viele Male gesagt. Aber du hast es nicht mit Liebe gesagt. Peng. Und sie hatte recht. Nur das Richtige zu sagen, reicht nicht aus. Und schon gar nicht in der Motivation, den anderen zu beschämen oder niederzumachen. Sondern wir wollen immer aus einer dienenden Haltung heraus, ihn anspornen, Dinge besser zu machen, Dinge klarer im Visier zu haben und weniger Kompromisse zu machen. Ja, das ist unsere Haltung. Und wir wollen loben, ermutigen, ganz wichtig im Jüngerschaftsprozess, Fortschritte, die wir sehen, die sprechen wir an. Und wir erklären, wie dankbar wir sind und wie viel dankbarer wird der Herr darüber sein, wie sehr freuen wir uns darüber und wie viel mehr wird der Herr sich darüber freuen. Fortschritte, die wir sehen, honorieren wir. Ist extrem wichtig. Extrem wichtig. Ja. So wollen wir Menschen wirklich motivieren, ihr Bestes zu geben und vorwärts zu kommen und aus ihren Problemen Projekte zu machen. Ja. Und auch wegzukommen von dieser negativen, ja, ich bin ein schrecklicher Mensch, ich habe das und habe das und habe das und habe das und da wird man ja nie fertig und ich weiß auch nicht, also ob sich das überhaupt lohnt und ob das überhaupt funktioniert. Hey, wir wollen keine negative Sicht haben. Ja. Sondern was sagt der Herr? Das gute Werk, das er begonnen hat, wird er vollenden. Das ist, wie Gott es sieht und unser Jünger wird verurteilt vom Wort und von uns, sich auch so zu sehen. Das gute Werk, das Gott begonnen hat, wird er zu Ende führen. Er wird. Ja? Manche Leute haben so einen Glauben an ihre Probleme, dass sie denken, die sind einzigartig Und die sind ewig und die sind unüberwindbar. Und ohne das zu merken, mit ihrer negativen Haltung, sie beten ihre Probleme an. Hey, lass uns klar machen, Gott hat alle Weisheit. Gott versteht Dinge, die wir nicht verstehen. Und Gott hat auf alle Probleme eine Antwort. Er ist nicht ratlos. Wir haben ihn nicht überfordert, weil auf einmal wir daherkommen mit unseren einzigartigen, kuriosen Problemen. Und Gott sagt, ja, meine Güte. Wenn ich gewusst hätte, dass es sowas gibt, hätte ich ja solche Verheißungen nie ins Buch geschrieben. So ist Gott nicht. Gott ist nicht ratlos. Gott ist nicht wie der Doktor, der sagt, in welchem Kapitel des Lehrbuchs steht denn sowas? Noch nie gehört. Gott ist nicht überrascht. Und die Lösung für alle unsere Macken und Probleme sind in diesem Buch. Und wir arbeiten lösungsorientiert, nicht problemorientiert, lösungsorientiert. Ja? Und wir müssen nicht alles bis in letzte Feinheiten verstehen, sondern die Sache ist einfach, im Lernen des neuen Lebensstils löst Gott diese Dinge. So der Fokus ist nicht, was ist die Wurzel von diesem Problem? Und vielleicht mein Opa war Freimaurer. Und weißt du, kennst du das? Ja, wo mit den letzten Feinheiten irgendwie in die 15. Generation zurückgeht, da hatten die alle Dreck am Stecken, 15 Generationen vor dir. Wenn es danach geht, dann, wer hat überhaupt eine Chance, danach rauszukommen? Ich sage nicht, dass Einflüsse von Vorfahren keine Auswirkungen haben. Aber da, wo es nötig ist, wo man Dinge brechen muss, wo man abschneiden muss, der Heilige Geist wird das zeigen. Wir sind nicht problemorientiert, wir sind lösungsorientiert. Ja? Wie heißt es in der Schrift? Als sie hingingen, die Aussätzigen, wurden sie geheilt. Ja? Nicht im Studieren ihres Aussatzes. Als sie hingingen, die waren gehorsam auf das Wort des Herrn. Das Wort des Herrn war, geht hin zum Priester, zeigt euch. Denn die sagen können, das ist eine gute Anweisung. Und sobald wir geheilt sind, werden wir das tun. Ja? Aber Jesus hat nicht gesagt, sobald ihr geheilt seid, sollt ihr es tun. Sondern jetzt geht ihr hin. Mit Aussatz gingen die los. Was für ein Glauben. Ja? Was haben die sich für den Kopf gemacht? Was der Priester wohl sagen wird? Die haben gesagt, nee, wir handeln auf das Wort. Ja? Er sandte sein Wort und heilte sie. Heilung kommt durch das Befolgen des Wortes Gottes. So kommt Heilung. Nicht durch das Verstehen der letzten Wurzeln und Verästelungen deines Problems. Ich sage immer gerne so, Freisetzung und Heilung ist ein unvermeidbares Abfallprodukt eines Lebens in Gehorsam. Guter Satz, ne? Ein unvermeidbares Abfallprodukt eines Lebens in Gehorsam. Das heißt, unser Fokus ist auf Gehorsam. Nicht, ja, versteht Gott wirklich meine Probleme? Und du Seelsorger, verstehst du auch meine Probleme? Ich glaube nicht. Ich habe schon so viele verheißt und du bist wahrscheinlich der Nächste und alle wissen nicht weiter. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir arbeiten an dem Lebensstil des Jüngers. Und die Wahrheit wird ihr Werk tun. Es gibt so Variationen von Seelsorge, die sind mir ein Horror, die sind mir ein Graus. Ja? Wo man denkt, wenn ich nur alles verstanden habe, habe ich die Lösung. Das ist nicht so. Die Lösung kommt nicht durch Verstehen, die Lösung kommt durch Raum machen für Gott. So kommt die Lösung zusammen. Und Gott versteht. Und was er will, dass wir verstehen an der Problematik, wird er uns beibringen. Aber nicht, indem wir uns auf das Problem konzentrieren, sondern auf die Lösung. Sehr, sehr wichtig. Okay. Dann fangen wir noch ein bisschen an. Über die charismatische Bewegung endlich verstehen, aber sie versteht es heute viel weniger als noch vor 30 Jahren. Wenn das Wort nicht vorneweg das Erste ist, da können wir in alle möglichen Dinge uns hineinbewegen und es wird immer unheimlicher und immer nebulöser und immer seltsamer. Und immer komischer und wir sind immer mehr verwirrt. Und heute gibt es Phänomene und Dinge und Leute tun Sachen, wo du denkst, ja, wer hat ihnen diesen Blödsinn beigebracht? Wie kommen die nur auf so etwas? Das ist so weit weg vom Wort Gottes. Und darauf seine Hoffnung zu setzen und daran zu denken, dadurch kommt Hilfe. Es gibt heute die abenteuerlichsten und unglaublichsten Geschichten im Bereich von Seelsorge. Und Seelsorge und Jüngerschaft gehören zusammen. Du weißt manchmal gar nicht, wo das eine aufhört oder das andere anfängt. Das geht beides zusammen. Und es ist immer auf der Grundlage des Wortes. Und Gott handelt, der Heilige Geist benutzt das Wort. Es ist das Schwert des Geistes. Der Heilige Geist benutzt das Wort, macht es lebendig im Innern, lässt es aufleuchten, motiviert, überführt, gibt Kraft, baut auf, ermutigt durch das Wort Gottes. Und was der Jünger lernen muss, ist die Kunst zu lernen, wie aus der Druckerschwärze, die er hier findet in seiner Bibel, Saft und Kraft wird in seinem Herzen.
Amen.
Das ist, was passieren muss. Wenn das anfängt zu passieren und wir darauf Acht geben, dass der Jünger bleibt in dieser Haltung, dann können wir uns entspannt zurücklehnen und wissen, der wächst und der wächst und der wächst. Er muss lernen, dem Wort Gottes so zu Raum zu geben, so zu vertrauen, so sich einzulassen auf dem Wort Gottes, so mit dem Wort umzugehen, wie Gott geboten hat, dass man mit dem Wort umgeht. Und das ist bei vielen, vielen Gläubigen nicht der Fall. Häufig, das Beste ist, nach Bibelplan lesen sie ihre Bibel. Und ich will das nicht schlecht machen, aber das ist nicht alles. Und das ist nicht, wie das Wort in der Tiefe wirklich seine Wirkung tut. Gott hat andere Dinge geboten, wie wir mit seinem Wort umgehen sollen. Und dem Jünger müssen wir beibringen, richtig mit dem Wort umzugehen. Aber bevor es an die Praxis geht, muss es um seine Sichtweise gehen. Er muss verstehen, was das Wort Gottes ist, welchen Platz es hat, welche Bedeutung es hat, wie es funktioniert in seinem Leben. Er muss verstehen, dass es keinen Ersatz gibt für das Wort Gottes. Die Schrift ist, wie das Paulus sagt, ausgehaucht durch den Geist Gottes. Die Schrift kommt von Gott, sie redet nicht über Gott, sie kommt von ihm und sie ist voller Leben, voller Licht, voller Wahrheit, voller heilender Kraft. Und er muss verstehen, der Jünger muss verstehen, Gott begegnet ihm durch das Wort. Heute gibt es Ideen, wie man Gott begegnen kann. Aber das, was das Wichtigste ist, wie man Gott begegnet, durch das Wort, wird heute in der pfingstlich-charismatischen Bewegung an vielen Stellen total ignoriert und verachtet. Und man sucht Begegnung mit Gott auf alle mögliche Art und Weise, aber nicht so, wie die Bibel beschreibt, wie die Begegnung mit Gott kommt. Weil da ist noch diese Lüge da, Bibel zu lesen, es ist ja langweilig. Und außerdem, irgendwann kennt man das alles schon und das bringt mir nichts. Ich habe schon probiert und es funktioniert alles nicht. All diese negativen Sichtweisen muss der Jünger bei sich selber im Lichte Gottes sehen und davon Abstand nehmen. Und er muss eine Haltung haben zum Worte Gottes, wie Gott selber uns zeigt, wie wir es haben sollen. Gottes Wort ist voller Leben. Jesus sagt, seine Worte sind Geist und Leben. Es ist Lebenskraft im Worte Gottes. Ja? Es ist Nahrung für unseren Geist. Wenn der Geist ausgehungert ist und schwach ist, wie soll unser Jünger lernen zu herrschen? Er soll ja im Geist herrschen. Er soll durch den Geist die Werke des Fleisches töten. Aber wenn der nicht im Geist ist, wenn er nicht stark ist im Geist, der wird nicht verstehen, wie das funktionieren soll. Und er kann es auch gar nicht. Ja? Durch das Wort Gottes wird unser Geist aufgebaut. 1. Johannes 2,14, ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch, ihr habt den Bösen überwunden. Man kann den Teufel nur überwinden, indem wir stark werden im Geist, nicht indem wir alle Tricks des Teufels studieren, sondern indem wir stark werden im Geist. Ja. Und das ist die Aufgabe, wenn man es mal zusammenfassen will, das Fleisch, die Welt und den Teufel zu gewinnen. Das ist die Aufgabe eines Jüngers, weiter nichts, nur drei Bereiche. Ist doch gewaltig. Nicht 3000. Drei Bereiche bloß. Fleisch, Welt und Teufel. Die drei. Und wenn die Bibel davon spricht, dann spricht sie in einer Art und Weise davon, dass das offensichtlich normales und möglich ist. Sie sagt nicht, versucht mal einen Teufel zu winnen, aber wir wissen schon, das geht natürlich gar nicht. Ja? Sondern die Jünglinge, die noch das ganze Leben vor sich haben, ja? Das sind nicht die 18-Jährigen, das sind ja geistliche Altersstufen. Es gibt Babys, Kleinkinder, Jünglinge und Väter. Und die Jünglinge durch das Wort Gottes haben schon gelernt, stark zu sein, sie überwinden den Bösen. Und deswegen können sie jetzt das ganze Leben benutzen, in ihre Berufung hineinzukommen. Es ist nicht die goldene Krone, die uns verliehen wird am Ende, kurz bevor wir erschöpft ins Grab sinken. Dann haben wir noch den Teufel überwunden. Das ist ganz vorne im geistlichen Leben. Und es braucht nicht 15 Jahre, um ein Jüngling zu werden im Geist. So, alles steht und fällt mit dem Verständnis, welchen Platz hat das Wort Gottes im Leben des Gläubigen. Ich habe ein kleines Booklet geschrieben, das kennt ihr vielleicht schon. Wenn nicht, dann holt es mal wieder vor, es lohnt sich wirklich. Der Untertitel heißt Die Rolle der Heiligen Schrift im Leben des Gläubigen. Wer kennt es? Oh, die Hälfte nicht. Das ist fast Sünde. Ein kleines Booklet, aber das hat es in sich. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich je geschrieben habe. Das heißt, das Wort Gottes, die Rolle der Heiligen Schrift im Leben des Gläubigen. Und eines der wichtigen Dinge habe ich vorhin schon genannt. Paulus sagt 2. Timotheus 3, 16, die Schrift ist gegeben, ausgehaucht von Gott. Und sie ist nützlich für Lehre. Lehre kommt aus der Schrift. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Und wenn du eine Lehre hörst, die in deiner Bibel nicht wiederzufinden ist, leg sie an die Seite und bleib bei deiner Bibel. Egal wie faszinierend die sich das anhört und egal wie viele tolle Ergebnisse dadurch schon erzielt worden sind. Wir werden nicht geködert durch Erlebnisse und Ergebnisse, wir werden nur geködert durch Wahrheit. Das Wort Gottes hat den allerersten Platz. Weil es vom Heiligen Geist gegeben ist, ist es die Wahrheit. Die Schrift bringt uns die Wahrheit. Johannes 17, 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Was ist Heiligung? Ist Absonderung. Absonderung von was? Absonderung von der Welt. Um dadurch gebrauchsfähig zu sein für Gott. Das ist Heiligung, das ist die Aufgabe des Jüngers. Wie kommt es zustande? Durch das Wort. Aber nur durch das Wort, das er annimmt und akzeptiert als die Wahrheit. Das hört sich erstmal sehr theoretisch oder sehr allgemein an und alle Christen würden das bejahen. Aber wenn du dann anfängst, das durchzubuchstabieren, ja, dann habe ich einen wichtigen Aspekt schon genannt. Ja. Wie sehen wir uns und wie sieht Gott uns? Wenn Gott sagt, ich bin angenommen, dann sind die Gefühle von Ablehnung eine Lüge. Und dann laufe ich nicht mehr, ja, ich bin so abgelehnt und keiner liebt mich und ich weiß auch nicht, das muss irgendwie ganz früh in der Kindheit schon passiert sein, aber ich komme da nicht ran und ich weiß nicht, was da los war. Wenn ich nur wüsste, was da, vielleicht haben sie mich zu früh auf den Pott gesetzt oder was, ich weiß nicht, aber sie fühlen mich so abgelehnt. Hey, wenn Gott sagt, du bist angenommen, dann ist die Wahrheit der Annahme der Weg, wie Ablehnung überwunden wird. Und nicht verstehen, wo die Ablehnung herkommt. Das nützt dir überhaupt nichts. Es gibt traumatische Kindheitserlebnisse, die uns geprägt haben, ohne Frage. Aber die bringt der Heilige Geist zu seiner Zeit, auf seine Art und Weise ans Licht. Und dann können wir damit umgehen und unsere Reaktionen darauf, heilige Schwüre, Festlegungen oder Reaktionen gegen Menschen, wir können das widerrufen und so weiter. Aber wir suchen nicht diese Dinge, wir suchen Gott, wir suchen die Wahrheit, wir machen Raum für den Heiligen Geist, sein Werk in uns zu tun. Das ist, was wir tun. Und wenn er will, dass da Dinge ans Licht kommen, dann werden sie ans Licht kommen. Aber graben und fort, wir legen uns nicht auf die Couch, wir machen nicht eine geistige Psychoanalyse. Sondern wir sehen auf Jesus. Was sagt er? Was hat er getan? Was bedeutet das, dass der Heilige Geist in mir wohnt? Was bedeutet, dass ich eine neue Schöpfung bin? Was bedeuten all diese wunderbaren Dinge, die ich da finde im Wort Gottes? Das muss erforscht und erkannt und begriffen werden. Das ist, was Jesus sagt. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht das Verständnis der Lüge. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Aber das Wichtigste in Bezug auf Jüngerschaft habe ich jetzt bei diesem ausgelassen, weil es gibt ja einen Vers davor. Wenn ihr bleibt an meiner Rede, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. So, Jüngerschaft bedeutet an der Rede Jesu. Und das heißt im erweiterten Sinne, an der Schrift zu bleiben, weil die ganze Schrift ist die Wahrheit und Jesus ist das Wort, nicht nur das Neue Testament. Jesus ist das Wort. Ja. Und wir bleiben im Wort. Und dann sind wir Jünger. So, das Merkmal eines Jüngers ist, er bleibt im Wort. Das heißt nicht, er lauscht Predigten, sondern er hat durch das Wort sein Denken erneuert. Er bringt sein Denken in Übereinstimmung mit dem Wort. Ja. Er macht Raum für das Wort. Es bleibt in ihm. Ja. Und das Wort, wenn es einen Konflikt gibt zwischen Wort und Gefühle, ja, er lebt mit dem Wort. Er entscheidet sich für das Wort. Er geht mit dem Wort. Ja. Und erklärt Lüge für Lüge. Das ist ganz wichtig. Natürlich, so ein massives Ding wie chronische Ablehnung ist erstmal da und ist eine Realität. Ja? Aber wenn wir das neben das Wort Gottes legen, was davon redet, du bist angenommen. Ja? Er hat für immer zu mir Ja gesagt. Ja? Dann ist dieses Gefühl eine Lüge. Und dann sage ich nicht, ja, aber die Lüge ist immer noch da, sondern die Lüge hat keine Berechtigung mehr. Die Lüge muss verschwinden, weil ich mich jetzt mit der Wahrheit voll und ganz identifiziere. Ja, aber ich mache jetzt nicht irgendwie, ja, aber warum ist das immer noch da? Und wenn das stimmen würde, was das Wort sagt, dann wäre es ja nicht mehr da. Das ist schon völlig falscher Einsatz. Das Wort stimmt. Das Wort ist die Wahrheit. Was immer Gott sagt über mich, ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und wir verbinden uns mit der Wahrheit. Wir glauben die Wahrheit. Wir denken die Wahrheit. Wir geben der Wahrheit Raum, bis die Wahrheit anfängt, unsere Gefühle umzuprägen. Das dauert manchmal eine Weile. Aber das ist der Weg. Die Wahrheit ist immer stärker als die Lüge, weil die Wahrheit das Licht ist. Und das Licht vertreibt die Finsternis. Ja? Wie sagt Johannes? Das wahre Licht scheint jetzt, die Finsternis vergeht. Ja? Und so viele Gläubige, die auch gerade irgendwie so falsche Seelsorgebücher gelesen haben, die beschäftigen sich mit der Finsternis. Sie versuchen, die Finsternis zu verstehen. Nein, wir öffnen uns für das Licht. Lass das Licht kommen und die Finsternis vergeht. Die weiß schon, was ich zu machen habe, wenn das Licht kommt. Ja? Dann müssen wir nicht der Finsternis auf die Sprünge helfen und versuchen, das irgendwie zu beschleunigen. Licht kommt, Finsternis geht, fertig, aus. Ja. Wir werden den Jüngern beibringen, wirklich sich zu baden, sich zu etablieren, sich zu gründen, sich zu sättigen mit der Wahrheit. Und zwar in hauptsächlich diesen beiden Bereichen, die Wahrheit über Gott. Wer ist Gott? Wie ist sein Wesen? Wie ist sein Charakter? Wie ist seine Natur? Wie sind seine Absichten? Wie ist sein Herz mir gegenüber? Ja? Und dann die Wahrheit. Was hat er mir geschenkt? Ja, Philemon 6 redet von wirksamem Glauben in der Erkenntnis all des Guten, das wir haben im Hinblick auf Christus. Nicht, was wir versuchen zu bekommen, was wir schon haben. Das ist das Problem. Ja, die Identität kommt aus dem Wort. Ja, was Gott über uns sagt. Was er schon getan hat. Weil das ist der Punkt, den viele nicht verstehen. Es sind Dinge in uns geschehen, als wir uns Christus hingegeben haben, als wir Kind Gottes geworden sind, die nur Gott kennt, von denen wir von Beobachtung keine Ahnung haben. Und da können wir lange darüber nachdenken und grübeln, wir würden nie darauf kommen. Aber Gott offenbart uns durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, was schon passiert ist. Das ist der Schlüssel. Und viele verstehen das alles. Das gibt uns ein neues Verständnis, wer wir jetzt sind. Ja? Und es gibt nur zwei Arten, versuchen zu leben. Ja, das Wort Gottes redet von Überwinden. Ja? Dann versucht man zu überwinden, ja? Um schlussendlich, wenn man es geschafft hat, zu sagen, siehste, ich bin auch ein Überwinder. Das ist die falsche Methode. Und das ist sehr mühsam und das funktioniert nicht. Es geht genau andersrum. Gott gibt uns die Identität, wir sind Überwinder. Und sobald ich anfange, das zu glauben, tue ich das, was jeder Überwinder tut, ich überwinde. Ich überwinde, weil ich Überwinder bin. Nicht, ich versuche zu überwinden, wenn ich es schaffe, dann habe ich auch die Gewissheit, ich bin Überwinder. Versteht ihr den Unterschied?
Ja.
Und Gott hat so gewaltige Dinge in uns getan. Was sind die Merkmale, die Eigenschaften der neuen Natur, die Gott uns gegeben hat? Nur das Wort Gottes anhand des Heiligen Geistes kann diese Dinge uns beibringen. Nur das Wort Gottes. Und deswegen muss der Gläubige verstehen, die Bibel ist ein Spiegel. Und die Bibel zeigt uns, wer wir wirklich jetzt in Christus sind. Gibt auch Licht und zeigt auch die Bereiche, wo wir noch nicht etabliert sind in der neuen Natur, wo wir fremdgesteuert werden von alten Prägungen und alten Ideen und alten Kräften und so weiter. Aber der Ansatz ist erst einmal positiv. Ja? Wir schauen in den Spiegel und wir sehen dort, wer wir sind. Und daraus kommt Freiheit. Das findest du alles in Jakobus 1. Wer hineinschaut, und jetzt benutzt er interessanterweise das Wort Gottes, dieses fantastische Wort, worüber man wirklich nachdenken sollte. Das, wie sagt er, das Gesetz, das vollkommene Gesetz der Freiheit. So nennt er das Wort Gottes. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. In das sollen wir hineinschauen. Das ist das Wort. Und dabei bleiben. Da hast du wieder bleiben. Johannes 8, wer an meine Worte, in meinen Worten bleibt, ja, der ist der Jünger. Der wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird frei machen. Ja. Das ist, worum es geht. Der Jünger muss das Wort Gottes benutzen. Das ist ein Hauptaspekt, wie man das, wozu man das Wort Gottes benutzt, um seine Identität zu entdecken, um zu verstehen, wer er jetzt ist, weil er nicht mehr der Alte ist. Und wenn wir das nicht, wenn wir das nicht verstehen, ja, dann versuchen wir an der falschen Stelle irgendwie mit falscher Weise Veränderungen herbeizuführen. Die Veränderung kommt zu grundlegend zuallererst, indem wir entdecken, was hat er getan. Das siehst du zum Beispiel an diesem Gebet von Epheser 1, wo der ganze Fokus von Paulus ist, rückblickend durch den Heiligen Geist, den er den Geist der Wahrheit und den Geist der Weisheit und der Offenbarung nennt, rückblickend durch den Heiligen Geist zu verstehen, was passiert ist in uns. Welchen Reichtum an Herrlichkeit er in uns deponiert hat. Im Natürlichen, du guckst in dein Leben und sagst, Reichtum an Herrlichkeit, ja, würde ich auch gerne haben. Ja? Davon kann in meinem Leben keine Rede sein. Wenn du alle meine Misserfolge siehst und all meine Probleme und Schwierigkeiten, wo ich kämpfe und wo ich versage, wo ist denn da ein Reichtum an Herrlichkeit? Ich wünsche, ich hätte den, ja, wenn ich den hätte, du, dann würde ich auch anders so lang. Ja. Das ist die natürliche Denkweise. Aber die geistige Denkweise ist, Gott hat etwas getan über Bitten und Verstehen. Und das Grandiose muss entdeckt werden, was Gott in uns hineingelegt hat durch die neue Schöpfung. Und da kommt die Freiheit und da kommt der Sieg und da fallen die Ketten und da verliert die Verdammnis ihre Kraft und die Anklage und die Hoffnungslosigkeit und all diese lähmenden Kräfte, die uns bescheinigen wollen, bei anderen vielleicht, bei dir aber nicht. Deine Probleme sind zu gravierend. Da funktioniert das nicht. Ja. Und komischerweise, fast jeder fängt so an und glaubt es. Bei den anderen ja, aber bei mir nicht. Bloß weil wir darüber nicht reden, denkt jeder, ich bin der Einzige. Ja. Aber das ist nicht so. Ja. Du hast keine Probleme, die nicht in diesem Buch gelöst sind. Alle deine Probleme sind gelöst durch das, was Gott getan hat und durch den Lebensstil, den er dir beibringen will. Und die grundlegenden Probleme, die Leute haben, Ablehnung, Minderwertigkeit, Ängste, Angst zu versagen, und ähnliche Geschichten. Es ist immer das Gleiche, es ist immer die gleiche Geschichte. Ja. Und die Antwort ist die Wahrheit, wie Gott mich sieht, was Gott getan hat, wie er zu mir steht, wie sein Wort zu mir ist, ja, wie sein Herz zu mir ist und so weiter und so weiter und so weiter. Halleluja. So, da werden wir sehr viel Betonung drauf legen. Das braucht Stunden an Teaching, das abzudecken. Was ist das Wort Gottes? Wie funktioniert das Wort Gottes? Was sind die Segnungen des Wortes Gottes? Das ist das Hauptstück, das ist das Zentrum von Jüngerschaft, ihm die Augen aufzutun über die Bedeutung des geschriebenen Wortes Gottes. Weil seine Motivation, sich hineinzubegeben in das Wort Gottes, hängt in direkter Weise ab von seinem Verständnis über das Wort Gottes. Wenn ich verstehe, da sind die Lösungen. Das ernährt mich, das baut mich auf, das hilft mir, das bringt Licht. Ja, dann bin ich bereit, mich da reinzugeben. Aber wenn ich irgendwie so eine negative menschliche Haltung habe, naja, schöne Geschichten, aber was nützt mir das? Und ich habe ganz andere Probleme und da kann ich nichts mehr anfangen und wir leben heute in einer anderen Zeit und das kann man da gar nicht vergleichen. Das war eine andere Kultur und andere Umstände und bla 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 bla. Und man hat das Wort Gottes klein gemacht und entwertet, bevor man es überhaupt angenommen hat. Und natürlich, wenn ich so eine negative Sicht habe, was soll mir heute in meinem Problem im 21. Jahrhundert ein Buch nützen, was 2000 Jahre alt ist? Ich bitte dich. Da gab es kein Internet, da gab es kein Fernsehen, da gab es noch nicht mal ein Fahrrad. Was soll denn dieses Buch? Aber wenn wir verstehen, es ist von Gott. Für alle Kontinente, für alle Rassen, für alle Kulturen, für alle Zeiten. Weil die Probleme der Menschen so unterschiedlichen Kulturen sein, ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Und da ist die Antwort Gottes in dem Wort. Ihr irrt, weil er die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und Irrtum bindet uns, ist das Lüge und die Wahrheit macht frei. Und wir können nicht genug unseren Jünger daran erinnern, dass das das Zentrum ist und dass es darum geht, wirklich durch den Heiligen Geist, der sein Lehrer ist. Natürlich müssen wir auch stark betonen, Freundschaft zum Heiligen Geist. Ja? Wie lebt man mit dem Heiligen Geist? Und sich bewusst zu machen, wie bedürftig und abhängig und hilflos man ist gegenüber dem Heiligen Geist. So, das wäre keine verkehrte Idee, unserem Jünger einzubläuen, wann immer du, und zwar jeden Tag, dieses Buch in die Hand nimmst, bevor du es aufmachst, sag ihm, lieber Heiliger, du bist der Autor und du bist geschickt zu einem Zweck, mich in alle Wahrheit zu führen. Und das will ich unbedingt, weil die Wahrheit ja frei macht. Und deswegen komm jetzt und lehre du mich und hilf du mir, dass ich nicht durch die Brille meiner Kultur und meiner religiösen Erziehung und meines Hintergrundes irgendwie das verstehe, sondern es verstehe, wie es gemeint ist, durch Offenbarung. Und ohne dich verstehe ich gar nichts und ich brauche dich. Und komm du und hilf du mir. So machen wir uns bewusst unsere Abhängigkeit vom Heiligen Geist. So laden wir ihn ein, so bitten wir ihn zu kommen. Sein Name ist der zur Hilfe an unserer Seite herbeigerufene. Das ist der Heilige Geist. So, wir werden dem Jünger beibringen. Hab Umgang mit dem Heiligen Geist. Danke ihm für jede Offenbarung, für jeden Segen, für jedes bisschen, was du bekommst aus dem Wort Gottes. Ehre ihn. Dank ihm dafür. Bleib in der Gemeinschaft. Oder ein wichtiger Aspekt, betrübe ihn nicht. Ja, wenn wir den Dienst des Heiligen Geistes haben wollen, dann ist erstmal wichtig, dass wir sensibel werden für die Bereiche, wo wir ihn betrüben. Weil wenn wir ihn betrüben, ist das so, wie wenn wir ihn in Ketten legen. Ja? Was für ein Gedanke. Der Heilige Geist, dieser mächtige Schöpfer Gott, kann von mir in Ketten gelegt werden. Wenn ich das wirklich glaube, dann sage ich, Herr, hilf mir, dass das nicht passiert. Dann werfe ich mich in seine Arme und sage, bitte, bitte, hilf mir. Ich will dich nicht betrügen. Ich tue das wahrscheinlich in vielen Dingen, aber ich habe keine Ahnung. Öffne mir die Augen, zeig du mir. Ja? Wo Schärfe, Verurteilen, Anklage, Bitterkeit, beleidigt sein, hassen, verurteilen, neidisch sein, eifersüchtig sein und all diese Dinge, ihn betrüben. Hilf mir, das zu sehen. Das ist das Problem, dass viele gar nicht das auf dem Schirm haben, dass all die Bereiche, wo wir den Heiligen Geist betrüben, alles Bereiche sind in zwischenmenschlichen Beziehungen. Niemand steht ja gegen den Heiligen Geist auf. Ist ja nicht so, ich will jetzt mal, ich bin jetzt richtig überrascht, jetzt werde ich den Heiligen Geist beleidigen. Das macht ja keiner. Ja? aber indem wir uns diese Dinge erlauben und nicht klar sind und nicht entschieden sind, betrüben wir den Heiligen Geist. Das sind Sünden in der Gemeinschaft, in den Beziehungen. Und dann können wir nicht sagen, das sind ja normale Dinge. Für Gott sind die nicht normal. Und für unseren Jünger werden die auch nicht mehr normal bleiben. Sondern wir lernen sie zu bewerten, so wie Gott sie bewertet. Weil er in diesem Prozess ist, Dinge neu zu bewerten, Dinge neu zu sehen. Aber ich könnte so viel mehr noch sagen über dieses Thema. Und es braucht wirklich Stunden der Lehre, ja, um das abzudecken. Welche Bedeutung hat das Wort Gottes? Was ist das Wort Gottes? Und wie leben wir mit dem Wort Gottes? Ja, das ist so extrem wichtig. Und auf dem Verständnis dieses wichtigen Punktes kommt dann die Praxis im Wort sein. Das Wort in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben. Das Wort zurückbringen zu Gott. Wort und Anbetung zu kombinieren. Und all diese Dinge, die müssen gelehrt werden und das muss wirklich praktisch werden für ihn. Und dann versteht er, was er zu tun hat in seiner Zeit mit dem Herrn. Ja. Lass uns niemals religiöse Sprüche irgendwie, ja, du musst Gott suchen. Da versteht ein jemand, der nicht gelehrt ist, der versteht nichts darunter. Für uns ist das vielleicht normal. Ja? Und ich habe es dir doch gesagt, du musst Gott suchen. Ja? Aber wie man das macht und wie das funktioniert, das müssen wir erklären. Ja, nur mit Sprüche abspeisen, das hilft überhaupt niemandem. Ja? Ja. Oder ja, hab deine Zeit mit dem Herrn. Ja, aber wie? Gibt detaillierte Lehre über, wie hat man Zeit mit Gott? Wie sieht meine Zeit mit Gott ganz praktisch aus? Was tue ich denn da in dieser Viertelstunde oder aus der Viertelstunde wird eine halbe Stunde und aus der halben Stunde wird eine Stunde? Was tue ich denn da in dieser Zeit mit dem Herrn? Wie sieht das praktisch aus? Was mache ich denn da? Ja? Und sagt, du musst eine Stunde beten, das hilft ihm überhaupt nicht. Das hilft überhaupt nicht. Wenn jemand noch nicht beten gelernt hat und du sagst, du musst eine Stunde beten, Jesus auch, da könnt ihr nicht eine Stunde wachen. Ja? Also eine Stunde Minimum. Der ist nach 5 Minuten am Ende mit seinem Latein. Der weiß nicht, was er mit den restlichen 55 Minuten machen soll. Er weiß nur, er muss eine Stunde durchhalten, aber weiß nicht, was er da machen soll. Das ist Qual, das ist Folter. Das funktioniert nicht. Ja? Aber wenn er versteht, wie man mit dem Wort in die Gegenwart Gottes kommt, Gott anbetet, sich das, ihm das Herz gibt, erlaubt, dass er aufs Herz schreibt, ja? Dann wird sein Verlangen, mehr Zeit zu verbringen mit dem Herrn, einfach wachsen. Und er wird tiefer und tiefer da hineinkommen. Ja. So, wir wollen immer positiv motivieren und anleiten und ganz praktisch vormachen und helfen, wie es wirklich aussieht. Okay, aber ich glaube, jetzt sind die 90 Minuten wirklich langsam rum.
2 Stunden jetzt.
Und jetzt kommt schon wieder Pause.